Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann.
Ja, moin zusammen und es ist wieder soweit. 100 Folge Skagil, skaliert, agilisieren mit Matthias und dem Dodo. Und heute gibt's wieder vollen Input von einem Fachgesprächspartner. Heute gehen wir ein bisschen in unser Freundesland rüber in die Schweiz und da habe ich jemanden eingeladen. Wie habe ich ihn kennengelernt? Ich habe einen Post bei LinkedIn gesehen und dort hat dieser Mensch seine ganzen agilen Transformation Coaches, die ihn dabei unterstützt haben und seine Organisation, Portfolio aufzubauen und eine gute Journey hinzukriegen, gelobt. Und das finde ich extrem geil und daraufhin habe ich ihn einfach mal angeschrieben und er hörte sich so ein paar Folgen meines Podcasts an und sagte, voll gut, lass uns reden und das machen wir heute. Also, heute ist von der Migros in der Schweiz Dr. Joel Krapfier. Herzlich willkommen, Joel.
Hallo Matthias, freut mich hier zu sein. Einen ganz freundlichen Gruß auch ins große Nachbarland nach Deutschland. Und nein, ihr versteht kein Schweizerdeutsch, so reden wir Schweizer, wenn wir Hochdeutsch sprechen.
Ah, okay. mein Freund, der Marc, der redet aus und wir haben uns immer gut verstanden. Im Notfall haben wir ein paar Gin Tonic getrunken und dann haben wir so eine...
Immer besser, genau.
Ja, das gleiche Niveau dann. So, Joel, und wir alle natürlich anfangen, 30 Sekunden Zeit für deine Propaganda, für deine Werbung. Wer bist du? Was machst du? Wie kann ich dich buchen oder auch nicht? Was können Menschen von dir erwarten, wenn sie sich auf jeden Fall bei LinkedIn mit dir vernetzen?
Sehr cool. Danke, Matthias. Mein Name ist Joel. Ich bin aus der Schweiz, wie du schon gesagt hast. Ich bin bei der Migros verantwortlich für das Lean-Portfolio Management und die agile Transformation. Das heißt, ich habe bei mir das LACE, das Lean Agile Center of Excellence mit 12 Agile Coaches und 4 Leuten, die Change Management machen, Re- und Upskill, Kommunikation und unser Lean Portfolio Team, das sind 9 Leute. Und wie du gesagt hast, oder die Reise, die wir bei der Migros machen dürfen, die basiert eigentlich auf den Schultern von diesen Leuten. Ich darf die so als Produktmanager nach SAFe führen und die Strategie vorgeben. Die ganz harte Arbeit kommt von ihnen. Und deshalb ist mein Pitch mehr für Sie und weniger für mich, weil Sie wirklich eine ganz tolle Arbeit machen bei uns bei der Migros. Die Migros nicht kennen, die Migros ist die größte Arbeitgeberin der Schweiz, 100.000 Mitarbeitende, Retail, so ein bisschen sehr wahrscheinlich das Rewe von der Schweiz. Und wenn du in der Schweiz bist, du kaufst entweder bei der Migros oder bei Coop ein und das ist so die Ausgangslage, die wir haben. Uns gibt es seit über 100 Jahren und deshalb auch der Start der Agilität, der war nicht so... Ich sage nicht zur Natur, natürlich, wie sehr wahrscheinlich vielleicht bei einem kleinen Startup. Wir mussten uns das wirklich hart erkämpfen, dass wir da eine Reise machen dürfen.
Wow, also als ich bei Accenture war, habe ich oft von der Migros gehört. Also ich wusste natürlich auch, ne, ich habe auch in Basel gearbeitet für ein großes Pharmaunternehmen und habe entweder bei Coop oder bei der Migros eingerufen, eingekauft. Aber dass es die älteste ist, 100.000 Mitarbeiterin, das wusste ich nicht. Also es freut mich immer noch ein bisschen mal dazu zu lernen. Was haben wir heute als Thema? Also erstmal habe ich gemerkt, du heißt Joel. Ja, ist das richtig ausgesprochen? Joel, okay, will ja auch einen Namen. Du hast ja so einen Doppelpunkt über dem E, deswegen frage ich selber nochmal nach. Ich habe ja auch so einen komischen Nachnamen von dem her. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal an. Was war denn euer Tipping Point? Ich meine, 100.000 Menschen, jetzt natürlich die Frage später im Verlauf des Gesprächs, habt ihr alle transformiert, nur ein paar, ne? Aber die Frage ist so, euer Tipping Point, es gibt ja auch Kotter, die Regeln des der Transformation oder Change Management, so, ich habe so eine Burning-Plattform, also irgendwo hat es wehgetan. Was, wenn du es sagen darfst, hat bei euch wehgetan? Wozu sollte denn eine agile Transformation dienen? Und warum habt ihr euch für agil entschieden?
Also ich glaube, das Ursprungsproblem war generell mal, die Migros hat einige Probleme und ich möchte nicht für alle hier sprechen, aber ich glaube, bei uns war die Zusammenarbeit zwischen Business und IT war natürlich nicht ideal. Und das war ganz klassisch, oder wie das ja wahrscheinlich viele Unternehmen kennen. Da war eine Wand dazwischen, das Vertrauensverhältnis war nicht ideal. Die Zusammenarbeit hat nicht dazu geführt, dass wir wirklich coole digitale Produkte auf den Markt gebracht haben. Und gleichzeitig wurde immer alles mehr digitalisiert, oder? Und entsprechend war unsere Pipeline immer voller, und was wir rausgebracht haben, das wurde eigentlich immer weniger. Man kann sich das vorstellen wie ein Stau auf der Autobahn. Man hat das Gefühl, man kann 120 fahren in der Schweiz, man freut sich, wenn man nach Deutschland fahren kann und da sogar noch schneller fahren könnte. Das ist die Erwartungshaltung und dann kommt man in die Realität und merkt irgendwie zum Stoßverkehr, ich komme gar nicht vorwärts, ich dürfte 120 fahren, aber komme vielleicht mit 5 km/h durch, weil auch das System so verstopft ist. Und das war unsere Ausgangslage. Der Tipping Point, aber der kam eigentlich ein bisschen später, nämlich als ich gekommen bin vor 3 Jahren, da war eigentlich das Problem das gleiche, aber die Lösung eine andere. Die Lösung war, lass uns die IT transformieren. Und wir hatten ein ganz klassisches IT-Transformationsprogramm. Als ich angestellt wurde, hieß, ja, Joel, du machst ja seit 10 Jahren Transformation, Begleiter unter Transformation. Und ich habe gesehen, du machst ja auch schon seit Jahren Agilität. Und wir machen auch ein bisschen Agilität, oder? Und der Grund war mehr, da ist ein Transformationsprogramm, ganz klassisch, 3 Streams. Der Fokus davon war aber eigentlich, gewisse Dinge outzusourcen, von Commodity-Dienstleistungen, Services outzusourcen. Und weil es ja ein Transformationsprogramm ist, das ganzheitlich ist und die IT bei uns noch nicht Agilität gemacht hat, lass uns noch ein paar agile Schulungen einkaufen. Das war die Ausgangslage, oder? Als ich vor 3 Jahren gekommen bin und ich habe gesagt...
Aber damit seid ihr schon mal weiter als andere, die so sagen, ja komm, wir machen mal so ein Tagestraining und gut ist. Was bedeutet, da muss ich einmal einhaken, agile Schulungen, also wie viel wolltet ihr da einkaufen? So, was war euer erster Gedanke? So, wie viele Leute hattet ihr überhaupt und wie viele Schulungen habt ihr ja geplant?
Super Frage. der Fokus, es war eine IT-Transformation, deshalb der Fokus war die IT. Wir haben eine IT, die hat ungefähr 700 interne Mitarbeitende, etwa doppelt so viele externe. Und der Fokus war die internen Mitarbeitenden. Und die Schulung war ein Tag agile Basics, trainiert von internen Leuten von uns, die schon agile Projekte gemacht haben, Product Owner waren im Softwareentwicklungsumfeld. Die haben eine eigene agile Basic-Schulung aufgebaut. 2 Tage Product Owner oder Scrum Master, je nachdem, was besser zu dir passt. Und nochmal ein Tag, das war dann Tag 4, interne Schulung, wie nutzt du Jira? Wie nutzt du bei uns noch MS Project? Wie nutzt du agiles Projektmanagement, die Methode, die wir entwickelt haben? Das war der Ausgangspunkt.
Wow.
Und jetzt kommt schon ein Fehler, den wir gemacht haben, nämlich wir haben gesagt, lass uns das relativ rasch ausrollen. jeder darf sich frei darauf bewerben oder nominieren lassen. Wir haben innerhalb von, ich glaube, es waren etwa 6 Monate, etwa 80% von diesen Leuten in mindestens einem von diesen Kursen gehabt.
Okay.
Das war super. Und ich bin gerade zu dem Zeitpunkt gekommen, als das ausgerollt wurde und habe gesagt, super, dass wir das machen, aber das hat noch nichts verändert. Lass uns jetzt auf Teamebene überlegen, wie können wir das Gelernte umsetzen. Das war meine Hoffnung. Und der Fehler war eben, da gingen nicht Teams in die Schulung, da gingen Einzelpersonen in die Schulung, die gingen zurück ins Team, hat sich nichts verändert. Und wir haben dann gesagt, diese internen Trainer, lass uns daraus Coaches machen, lass uns Community of Practice machen, lass uns Teams coachen. Mhm. Das erste halbe Jahr haben wir sehr viel auch einfach Werbung gemacht für dieses Agile Coaching. Wir haben sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und sagen, lass uns agil arbeiten, auf Teamebene wenigstens. Und das war das erste halbe Jahr, war das die größte Herausforderung, vom Training in den Transfer zu kommen. Das war so der erste Punkt. Und Tipping Point war eigentlich da noch gar nicht groß gegeben. Der erste Tipping Point war dann, als wir es geschafft haben, wirklich Piloten zu machen. Mhm. Also wirklich Führungskräfte auf ein bisschen höherer Ebene zu finden, die gesagt haben, ich möchte Agilität in meiner Abteilung umsetzen. Und da haben wir es dann geschafft, dass wir mal erste Piloten gemacht haben, diese Schulungserlebnisse in agile Teams zu bringen, immer mehr auch agile Projekte geführt, also gesagt, wir machen ein Projektmanagement nicht mehr klassisch, sondern nach Scrum oder so Scrum-ish. Und das war so der erste Tipping Point. Und da kam relativ rasch die zweite Glasdecke. Mhm. Die war nicht ganz überraschend. Wir konnten diese Piloten gar nicht professionell begleiten. Warum nicht? Weil diese internen Profis, die wir hatten, die hatten das als Freizeit, sage ich mal, böse gemacht. Die hatten so 10-20% Zeit, die konnten sich so einen Tag rausnehmen, um eine Schulung zu machen, aber die konnten eigentlich nicht diese Piloten begleiten.
Das heißt, sie haben im Endeffekt in Anführungszeichen, wirklich nur Trainings gegeben und haben das so die Journey mitentwickelt, aber konnten dann, nachdem dann die Teilnehmerinnen raus sind, nicht mehr begleiten.
Korrekt, korrekt.
Das erste ist aber schon mal gut. Also damit seid ihr schon mal weiter gewesen als viele andere. Muss ich sagen, deswegen Glückwunsch. Auf der anderen Seite, klar, einfach nur trainieren und dann loslassen, der Klassiker. Was habt ihr dann gemacht?
Genau, und ich glaube, was wir halt in der Zwischenphase gemacht haben, noch vorher, war im Trainingsergeben, aber ganz viel Werbung gemacht. Wir hatten so Lunch and Learns gemacht, wir hatten so eine Community aufgebaut, wir hatten am Schluss irgendwie 100 Leute, die kamen regelmäßig zu an Lean Coffees, an Lunch and Learns. Also Agilität wurde zum Thema. Und was uns eben fehlte, war dann auch wirklich der Erfolg. Und deshalb eben diese Piloten, die wir nicht begleiten konnten. Und ich hatte dann einfach das Glück, es gab so Führungswechsel und so ein bisschen ein Vakuum, so dass ich dann mit Führungskräften sprechen konnte und sagte, wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen. Und dafür brauchen wir professionelle Unterstützung. Was haben wir gemacht? Wir haben uns entschieden, dass wir pro 100 Leute einen Agile Coach aufbauen, intern aufbauen, dass wir gesagt haben, und ich habe das dann jeweils vorgerechnet, wenn du agil werden möchtest, und das ist so die Stufe Team of Team, da haben wir eigentlich so pro 10 Leute einen Agile Leader, ob das Scrum Master ist oder ehemaliger Teamleiter. Wir skalieren das, dann brauchen wir eigentlich 1% muss ein Agile Coach sein, um uns zu entwickeln. Und das ging in diesem Vakuum unglaublich rasch. Also wir haben dann innerhalb von, ich glaube, 2-3 Monaten entschieden, so eigentlich im Endeffekt 10 Leute aufzubauen. Das ging eigentlich auch nur, wir sind ja unter uns, Matthias, also das hört ja niemand zum Glück. Das ging, glaube ich, nur, weil ich das dezentral gemacht habe. Ich ging zu jedem Einzelnen und habe gesagt, du musst eine Person anstellen, sonst schaffen wir das nicht. Und also eine Person, das tut ja nicht weh. Und erst als ich dann das Problem von allen 10 hatten, musste ich in die Geschäftsleitung und dann wurde das abgesegnet, weil ohnehin die meisten schon eine Stelle ausgeschrieben haben.
Also auch exzellent, also auch ich als Verhandlungsspezialist muss sagen, exzellente Vorhergehensweise, erinnert mich an so ein paar Storys in meiner Vergangenheit, richtig gut gemacht, also das, die hatten gar keine andere Chance mehr.
Also die hatten das gleiche Ziel, oder? Und ich glaube, die hatten vorher auch schon das gleiche Ziel, aber da ging wie halt das Problem, ich muss eine Stelle aufbauen, das ist ja immer ein bisschen schwieriger, oder? Extern mal jemanden reinbringen, das ist ein bisschen einfacher, aber aufzubauen. Wir hatten wirklich die richtige Zeit und für mich war eben immer klar, ich weiß, mein größtes Hindernis ist, ich habe keine Agile Coaches, die das begleiten können. Ich musste die Transformation, die lief, führen. Das war, wie gesagt, meine Freizeitaktivität und ich musste schauen, dass ich skaliere. Und das war so ein Tipping Point zu haben, ich habe Coaches. Und für mich war immer klar, ich brauche 3 Grundlagen, damit die Transformation Tempo aufnimmt. Ich brauchte so das Grassroot-Support von unten, das hatte ich mit am Anfang ganz viel Werbung machen, mit diesen 100 Leuten, die in diesem engen Kreis waren, die Blogs bekamen, Newsletter bekamen. Das hatte ich. Ich hatte Leadership-Support und dann hatte ich durch diesen Aufbau von Agile Coaches plötzlich eben auch das Transformationsteam. Und das war die Grundlage, dass ich überhaupt anfangen kann. Also das war wirklich so der wichtigste Tipping Point, um dann wirklich auch im größeren Stile eben entsprechend anzufangen. Das Problem natürlich ist, wenn du sagst, ich stelle einen Agile Coach ein, wie lange dauert das, bis du jemanden bekommst? Mindestens 6 Monate.
Erstens das. Und zweitens, ganz kurz, wenn ich mir 10 Leute angucke, ich meine, die Preise bei euch sind ja ein bisschen höher. Wenn ich gute haben will, zahle ich im Jahr mit Personalnebenkosten pro Person mindestens 100.000 Euro, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, wir reden über Jahreskosten von 1 Million Euro für 10 Coaches oder mehr, fest angestellt. Also ich als Agile-Coach sage, ja, das nutzt dann aber auch was. Aber viele, gab es da nicht irgendwie auch Vorbehalte? Ich meine, mal eben schnell, sagen wir mal ganz ehrlich, 1 Million pro Jahr wegen einem Hobby. Ich meine, in der Schweiz kann ich ja schnell kündigen im Notfall. Ne? Das ist ja nicht wie in Deutschland. Aber trotzdem, ich habe ja trotzdem irgendwie auch, ich habe Rekrutierungskosten, ich habe Adminkosten, ja, und die sind ja über die Laufzeit verteilt, sind ja trotzdem. Das heißt, im ersten Jahr habe ich pro Person trotzdem 130.000, 140.000 Euro an Kosten mit allem Möglichen drum und dran. Also, gab es da keine Vorbehalte, dass sie sagten, nee, Joel, geht das nicht ein bisschen kleiner? Können ihr nicht nur einen Tag Urlaub, einen Tag pro Person dann irgendwie ein bisschen Training machen? Also ich kenne ja die Diskussion immer mit den Endkunden, deswegen wäre ich gerne bei dir gewesen, hätte ich das gewusst, hätte ich mich darauf beworben. Wie bist du damit umgegangen oder gab es diese Vorbehalte überhaupt und wenn ja, welche?
Also ich glaube, intern oder bei uns in der Schweiz rechnen wir mit, wie gesagt, wir sind ja unter uns, Matthias, ich glaube, wir rechnen so, ich sag mal, damit wir auch ein bisschen Puffer gegen oben hast, mit 200.000 Schweizer Franken. Das sind vielleicht, ich weiß nicht, was das in Euro ist, zwischen 150.000, 180.000 Euro, also 150.000, 180.000 Euro für eine Personaleinheit, mit dem wir nicht alle Sozialversicherungsabgaben, Kosten für den Arbeitsplatz, das kommt ja alles noch dazu, das ist nicht rein Lohn, aber das ist alles, was dazu gehört. Und natürlich kamen die Fragen, aber die wurden nicht so hart geführt, wie wenn ich gekommen wäre und hätte gesagt, ich brauche jetzt 10 Einschlag-Coaches. Das hätte niemand, weil eben, dann, du hast es vorgerechnet, dann reden wir von 2 Millionen, das hätte niemand, ich glaube heute niemand zugestimmt. Sondern ich hatte den Vorteil, mein Chef hat gesagt, wir müssen vorwärts machen, Joel, stell einen Einschlag-Coach bei dir ein. Der Rest wurde halt dezentral in der Linie aufgebaut und kam zu mir ins Lace. Also ich habe agile Teams gebildet.
Ja.
Die hatte ich schon, die waren halt vorher immer zu 10-20% einfach nur bei mir. Die haben wir dann aufgebaut auf 100% und da gab es die Hälfte, da waren die, die eben so in der Freizeit 10-20% gearbeitet haben für das agile Thema, wurden dann freigestellt. Das war nicht ein Personalaufbau, das war halt wie eine Verschiebung. Das tat nicht so viel weh. Und etwa 5 haben wir intern aufgebaut, aber dezentral. Das heißt, jeder musste halt wie 1% Lohnkosten erhöhen. Und das ist auch ein bisschen 1% Lohnkosten.
Ja.
Das holen wir ohne Problem rein, wenn die Qualität funktioniert. Und deshalb war die Diskussion.
Das ist geil.
Anfang, ja, Overhead, was passiert mit denen in Zukunft? Aber die Diskussion dann ehrlicherweise auch viel stärker, viel später, als wir dann wirklich ernst gemacht haben. Also ich spule mal ein bisschen vorwärts. Wir haben heute 6 Release Trains. Die nächsten 2 kommen in den nächsten Monaten. Mhm. Wir haben 4 Portfolios.
Wahnsinn.
Und da kannst du dir vorstellen, das sind 700 Leute, da haben wir natürlich, ich sag mal, im Daumen fast 70 Scrum Master, fast 70 Product Owner. Da ist die Frage viel eher, das verdreifacht die Führungsrollen.
Ja.
Die Diskussion, die ist viel härter geführt worden als die Diskussion, lass uns Agile Coaches aufbauen.
Vor allen Dingen Scrum Master arbeiten ja nicht, ne? Die bringen ja keinen. Ja, das ist ja immer, ne? Die Anfang so, ja, was machen die denn? Entwickeln die wenigstens noch mit? Nein, die sind zum Coachen da. Ja, weil wir haben nur den Agile Coach, aber nicht für 100 Leute. Ja, der ist für 10 und die sind ja, also so runtergebrochen. Welche Diskussionen gab es denn da? Also, weil da reden wir ja auch.
Da gibt es genau die Diskussion, oder? Ja. Und da muss ich auch ganz offen sagen, da sind wir dann auch Kompromisse eingegangen. Also da haben wir gesagt, wir sind schon froh, wenn du 50% Product Owner sein kannst, beispielsweise.
Okay.
Product Owner ist ja auf der Business-Seite, die sagen, wir können doch nicht uns die ganze Zeit über IT-Themen unterhalten oder auseinandersetzen. Ja. Da waren wir schon froh, wenn jemand sagt, okay, ich bin 50% Product Owner und mache sonst noch was für den Fachbereich. Und bei Scrum Master sind wir auch schon froh, wenn der Scrum Master zu 50% Scrum Master ist. Also da waren wir dann kompromissbereit, lieber jemanden haben, und so eigentlich dann in die Reise gehen zu können.
Okay.
Bei Agile Coaches, da ist momentan einfach so, dass wir sagen, ja, wenn du einen neuen Release trainen willst bei dir, dann bringst du einen Agile Coach mit. Oder? Weil die User hat ungefähr 100 Leute, ein bisschen mehr. Aber pro Release haben wir immer gesagt, so ein Agile Coach. Und weil das halt vorher 10-mal so war, haben wir das jetzt eigentlich so beibehalten. Das ist so wie ein ungeschriebenes Gesetz.
Also höre ich heraus, als erstes nicht über 10 Agile Coaches Diskussion, einmal 10 diskutieren, sondern über 10 mal 1. Das ist klar, die Kosten sind sind die Kosten im Endeffekt im ganzen Unternehmen, aber in die Linie verlagert, die haben es verstanden, die übernehmen jeweils 200.000 Euro Kosten pro Jahr ungefähr und dann sind die Kosten in eurer Abteilung, in der IT-Abteilung geringer, als wenn ihr jetzt alle bei euch eingestellt habt. Am Ende des Tages sind sie eh im Lace-Team, also sozusagen auch bei euch. Das ist tricky. Finde ich geil. Also finde ich echt gut verhandelt, hast du echt gut gemacht. Scrum Master, wie viele Teams betreuen die? Also ein Scrum Master, wie viele Teams betreut der? Ist ja auch immer die Diskussion, ein Scrum Master kommen 3 Teams, dann 4. Früher haben die auch 80 Leute gemanagt.
Ja. Also ich glaube, da gibt's alle möglichen Varianten. Da gibt's die Variante, ich bin zu 40-50% Scrum Master und ich bin sonst irgendwie noch im Team drin. Und mache die Arbeit. Da gibt es Leute, die sagen, ich bin 40-50% Scrum Master für ein Team und 40-50% für ein anderes Team. Aber da gibt es alles, oder? Und du hast es schön gesagt, oder? Ich glaube, mit einem sarkastischen Unterton gesagt, das ist für mich einer der zentralen Punkte jetzt in der Transformation, so nach 1,5 Jahren. Da stehen die Trains. Die Leute kennen jetzt SAFe, die kennen agile Arbeitsmethoden und jetzt müssen wir wegkommen bei unserem Coaching von ich erkläre dir SAFe, ich erkläre dir Scrum, ich erkläre dir Kanban zu hin, lieber Scrum Master, du hast Führungsverantwortung, du hast Transformationsverantwortung, du bist die wichtigste Rolle eigentlich, damit die Transformation vorwärts geht und diese Befähigung zu machen. Und ich glaube, genau an diesem Tipping Point sind wir jetzt.
Okay.
Nachdem wir eben die Kapazität aufbauen konnten und da wirklich das aufgrund von dies, ich glaube, das war die wichtigste Maßnahme, um wirklich dann auch vorwärts machen zu können. Mhm. Und jetzt kommt der Tipping Point 3-4, wo wir sagen müssen, jetzt wandeln wir unser Coaching eigentlich hin zu einem Enabling, wo es eben in die Verantwortung von Release Train Engineers, von Scrum Masters geht.
Das ist der klassische Schuhari-Ansatz und ich weiß ja, mit welchen Coaches du gearbeitet hast, also gehe ich zumindest davon aus, dass ein Coach dir auch das Thema Schuhari näher gebracht hat wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Konzept. Ja. Und das ist, glaube ich, schwierig für beide Seiten, das Schuhari, oder? Dass wir sagen, ja. Schuhari, für die, die es ja nicht kennen, dass man sagt, am Anfang eigentlich nutze ich mal die Methoden, so wie sie im Lehrbuch stehen. Ich wende sie einfach mal so an, wie auch der Coach mir empfiehlt, das zu machen. Und dann lerne ich eigentlich mal, die Regeln zu hinterfragen, zu brechen und dann meine eigene Regel zu machen. Genau. Und wir haben jetzt auf beiden Seiten die Schwierigkeit. Einerseits mal, ich muss da kurz noch eine Klammer öffnen, wir kommen aus dem Hintergrund, wir hatten, bevor wir auf Safe gewechselt haben, ein eigenes Framework. Und wir sind damit krachend gescheitert. Wir haben ein eigenes Framework entwickelt, für skalierte Agilität. Das ist nicht geflogen. Das gab politische Diskussionen. Das wollte dann am Ende niemand so richtig umsetzen. Und dann sind wir eigentlich so auf Safe gewechselt, dass wir auch gesagt haben, wir machen Safe. Und jetzt erfindet nichts mehr Neues. Wir machen Safe. Das hat auch viel politisches Kapital gebraucht, diesen Wechsel hinzubekommen. Mhm. Und deshalb mussten die Coaches dann nochmal stärker auf diesem Schuh, beim Schuhari, wirklich auch betonen, wir machen jetzt Safe. Das hat das Ganze noch verstärkt, dass ich als Coach dir sage, wie funktioniert Safe. Und die zugehört haben, haben dann immer auch gewusst, okay, jetzt muss ich Safe machen, ich darf nicht links und rechts selber denken. Das ist so den Ballast, den wir hatten. Und jetzt sich davon zu lösen, ist für beide Seiten schwierig. Die Teams müssen jetzt lernen, ich muss Verantwortung übernehmen. Es ist nicht mehr der Coach, der mir sagt, wie ich das machen muss. Und der Coach muss lernen, ich darf ihm nicht mehr sagen, was er machen soll, auch wenn er tausend Dinge noch falsch macht nach Safe oder Scrum, sondern ich muss ihm helfen, dass er sich selber helfen kann. Dieser Wechsel ist unglaublich schwierig.
Mhm. Die ganz kurz, also das ist ja einfach mal Neugierde, die Train-Coaches bei euch, die Agile-Coaches, haben die auch eine SPC-Ausbildung dann, also Safe-Program-Consultant-Ausbildung alle, oder habt ihr die einfach mal so, hier, guckt euch mal ein Workbook an, kriegt vielleicht noch ein Leading-Safe und dann war es das, oder wie ist deren Ausbildungsjourney gewesen?
Ja, wir haben einen unglaublich tollen Mix, oder wir hatten etwa 5 Leute, die intern schon diese agilen Schulungen gemacht haben. Die haben sich dann weitergebildet mit Safe SPC gemacht, die haben aber auch Management 3.0, Lean Change Management, diese Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann konnten wir eben von extern 5 Leute holen und das waren sehr oft ehemalige Berater, also eigentlich Leute wie du. Also Matthias, wenn du mal in die Schweiz kommen möchtest, wir suchen immer wieder Agile Coaches.
Ich komme gerne in die Schweiz, ich bin gerne auch in Zürich, dann treffe ich meinen Freund Marc auch wieder, der hat schon gefragt und in Basel sind einige Leute, die sagen, wann kommst du denn mal wieder? Also ich bin gerne dabei.
Sehr cool. Eben. Leute wie du haben wir dann wirklich geholt, sehr erfahren. Cool. Leute, die waren SPC, die haben schon ganz viele Transformationen begleitet. Die waren RCE, die waren Scrum Master, die waren Product Owner. Und das war als Mix unglaublich toll, weil die Leute, die intern kamen, die haben sich methodisch weiterentwickelt, die kannten aber die Linie und umgekehrt. Die anderen haben die Organisation ein bisschen besser kennengelernt. Das war ein unglaublich cooler Mix. Du hast auch die Externen angesprochen, auch für uns unglaublich wichtig. Wie gesagt, am Anfang, wir wollten schnell starten. Das heißt, wir hatten die Stellen gesprochen, hatten aber noch nicht die internen Leute. Das heißt, wir haben zuerst mal mit extern überbrückt. Und auch jetzt, oder wenn jemand mal ausfällt, Mutterschutz hat, wir einen neuen Train aufbauen wollen und das geht ein bisschen, soll ein bisschen schneller gehen, als die Leute angestellt werden, da haben wir immer wieder auch externe Unterstützung genommen. Und ich glaube, auch wichtig für uns war, wenn es wirklich, ich sag mal, was Neues gab. Du hast auch Kollegen angesprochen von deiner ehemaligen Firma, wie Malte oder Michael als Safe Fellow, als darum ging, das Lean Portfolio Management aufzubauen. Also wirklich einfach zu sagen, wir brauchen Leute, die haben das schon tausendmal gemacht und uns mal einen Spiegel vorhalten.
Ja.
Gibt's einfach, Fehler muss man machen. Ich glaube, Fehler sind der Weg, aber gibt es gewisse Fehler, die man vielleicht ein bisschen effizienter machen kann. Und da hat es uns immer wieder geholfen, auch auf externe Unterstützung zurückzugreifen.
Ja. Wie seid ihr auf die guten, also Ich kenne die beiden, deswegen weiß ich, dass die gut sind und auch mehr als gut. Wie seid ihr denn im Gesamten, weil es macht ja jeder Agile mittlerweile. Und eine SPC-Ausbildung ist jetzt ja auch keine, ich will jetzt nicht böse sein, Britta, bitte verzeih mir, Dean auch, das ist jetzt keine mega Rocket Science. Ja, wenn ich gut lernen kann, dann schaffe ich diese Prüfung auch. Das heißt, ab dem Zeitpunkt bin ich offiziell SPC, ich darf fast alle Prüfungen kann ich abnehmen. Ganz offen gesprochen, wie habt ihr oder wie hast du dann die guten Leute gefunden? Weil wenn du beim Recruiter anrufst und ich sag mal aus der Schweiz, da gibt es ja auch ganz andere Raten. Ich war früher selbst Recruiter, wenn ich für die Schweiz gesucht habe, was ein geiler Tag, da ging die Marge hoch. Aber es gibt ganz, ganz viele am Markt, die du halt 2-3 Mal besetzen musst. Wie hast du dann die guten gefunden?
Also wir haben mal ein gutes Sourcing Vendor Management, die diese Reise auch mitgestalten. Die sind selber ein agiles Team, das heißt, sie verstehen, was wir brauchen.
Ah, super.
Und die haben auch Sag mal, Rate Cards, dass wir uns nicht überlegen müssen, wen nehmen wir jetzt. Also wir haben uns auch in der Rekrutierung dann sehr stark darauf fokussieren können, wer passt zu uns. Und der Rekrutierung war eigentlich immer gemeinsam mit jemand aus dem Lace und jemand aus der Linie. Also passt das auf beiden Seiten? Mhm. Haben wir immer die richtigen Leute von extern angestellt? Natürlich nicht. Das ist der Vorteil bei extern. Ja. Dass man dann auch wechseln kann und beim nächsten Mal auf jemand anderes zugreift. Und ich glaube auch, je nach Phase braucht man andere Profile. Oder am Anfang, als wir sehr am Anfang der Reise waren, da half es wirklich eben, jemanden zu haben, der halt schon 1000 Mal Scrum gemacht hat oder der uns das Scrum-Lehrbuch auswendig rezitieren kann. Ja. Wir merken jetzt, je mehr eigentlich wir auf dieser Reise unterwegs sind, die Methodenkompetenz wird immer weniger wichtig. Die Transformationskompetenz wird immer wichtiger.
Coaching,
Kann ich coachen? Kann ich Organisationsentwicklung machen? Kann ich die Leute dort abholen, wo sie sind? Und ich rede dann immer relativ gerne von diesen 3 Ps, die wir brauchen jetzt in der Begleitung.
Jetzt wird spannend, liebe Zuhörerinnen. Jetzt wird spannend. Da wollten wir die ganze Zeit hin, die 3 Ps. Wie heißen die denn?
Genau, ich... Ist immer schön, das ist ein Schlagwort wie 3P, aber ich glaube, das trifft relativ gut... Wenn wir darüber sprechen, was braucht die Transformation? Und die 3 Ps sind People, Problem und Pragmatismus. Mhm. Und das ist das, was wir jetzt wirklich in der Begleitung dieser Transformation wirklich fokussieren müssen. Mit People als Prinzip Nummer 1 meine ich, dass wir eben Menschen befähigen müssen. Wir müssen sie nicht belehren. Und Nietzsche hat relativ schön gesagt, es genügt nicht, eine Sache zu beweisen. Wir müssen die Menschen auch zu dieser Sache verführen. Und das ist so ein Prinzip, glaube ich, dass wir im Agile Coaching ins Zentrum stellen müssen. Wirklich die Menschen, und damit meine ich das Individuum, die Teams, die Organisation, wo stehen die? Und denen hilft es nicht, das ganze Safe-Alphabet oder Scrum-Alphabet oder was es alles gibt, runterzubeten, sondern was brauchen die und wie helfe ich denen weiter? Und noch viel wichtiger, wie kann ich denen helfen, dass sie dann eben selber beginnen, sich weiterzuentwickeln? Das ist so das erste Prinzip, People. Zweites Prinzip, Problem.
Übrigens ganz wichtig, möchte ich kurz einhaken, People als erstes. Ja, Joel hat mir das ja vorher geschrieben, ich würde gerne über 3P sprechen und das heißt das und ich fand das so geil, People kommt als allererstes. Ne? Und wir kommen gleich nochmal zu einer Frage, aber die stelle ich doch vielleicht jetzt schon mal, bevor wir weitergehen. Dieses Verführen, ne? Dann sind wir wie bei der Simon Sinek, Ask About the Why, also das, warum intrinsische Motivation, so wird ja dann auch dementsprechend im Sourcing eingestellt oder im Recruiting, im Vendor Management. Und da kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, liebe Zuhörerin, und du weißt es ja, Agilität, wir fragen nicht nur nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Wie schafft ihr es, die auf eine Mission einzuschwören, dass sie sagen, geil, da haben wir Bock zu, und das machen wir jetzt einfach. Ja. Wie hast du das? Wie schafft ihr das? Wie habt ihr damit angefangen? Was gab es da für Fallstricke? Und gleich kommen wir zu den zweiten und dritten Ps.
Ja, ich erzähle, wie wir es gemacht haben. Das war nicht nur gut, das war auch schön zum Lernen aus Fehlern.
Sehr schön.
Was gut funktioniert hat, das Bild, das ich am Anfang gesagt habe. Dieses Bild von diesem Stau, das haben die Leute gemerkt. Das haben die Leute gespürt.
Ja.
Und dieses Bild, wir haben immer ein Bild gezeigt von diesem Stau und gesagt, diesen Stau wollen wir lösen. Das kam unglaublich gut an. Das hat die Leute dann auch motiviert zu sagen, stimmt, ich möchte das Problem lösen. Was wir nicht gut gemacht haben, war, dass wir dann zu rasch auf die Lösung gegangen wären. Also dieses Wozu auch mal runterzubrechen, dann was heißt das dann für dich? Weil das heißt für ein Infrastrukturteam was ganz anderes als für ein Softwareentwicklungsteam im Digital Business und bei uns im Retail beispielsweise auch was ganz anderes als für ein Team, das für den Point of Sales oder für die SAP-Prozesse verantwortlich sind. Mhm. Und diese Transfer haben wir eigentlich, wir haben ihn dann gemacht, aber erst, ich sag mal, ein halbes Jahr bis Jahr später. Und das war zu spät in gewissen Fällen, weil wir eigentlich wollten, dass wir wollten, die Kommunikation, die ging schon über dieses Wozu, aber das ging fast wie verloren, weil es immer zu High Level war. Und wir wollten die Leute aktivieren, dass sie überlegen, was heißt das Wozu für mich ganz persönlich. Also wirklich in Workshops für sich übersetzen. Und dort, wo wir uns die Zeit dann trotzdem noch genommen haben, da ging das ein bisschen besser. Dort, wo wir das nicht gemacht haben, da ist es jetzt schwieriger, eben auch dieses erste Prinzip von People First auch zu nehmen, weil die Leute dann sagen, aber ich mache jetzt safe und bitte lass mich in Ruhe. Ja. Ein bisschen überspitzt formuliert. Also ich glaube, unglaublich wichtig, dieses Wozu. Und das haben wir wirklich im eigenen Leibe gespürt, wo es funktioniert hat und wo nicht.
Wunderbar. Hier ein ganz wichtiger Punkt, liebe Zuhörerin. Nochmal den Tag oder zwei investiert, das Wozu nochmal runtergebrochen, selbst elaborieren, explorieren lassen. Und dann klappt es besser. Gerade vom Joel gehört, wenn dieser Tag mehr investiert wird, klappt es weitaus besser als weniger. Und die Frage ist ja nie, was kostet es, mich diesen Tag extra zu machen? Der kostet sich mega viel Geld. Natürlich, wie immer, alles. Die Frage ist, was kostet es mich, diesen Tag nicht zu machen?
Genau.
Und das ist teilweise unrechenbar und das ist, da knallt es am meisten. Also nehmt euch den Tag und im Notfall, ganz ehrlich, einfach nochmal dem Joel eine Nachricht schreiben, der ist sicherlich auch bereit, dann nochmal Tipps und Tricks zu geben oder vielleicht als Speaker nochmal zu kommen und mal von seiner Journey zu erzählen, dass ihr alle auch nochmal ein bisschen geflecht seid. Geiler Typ und von dem wäre das auch bestimmt Spaß, dem auch auf einer Bühne zuzuhören. Aber weiter mit dir, Joel.
Also sehr schöne Überleitung dann zum Prinzip Nummer zwei und vielleicht ein kurzer Kommentar. Ich glaube eben, es hilft, wenn jemand von einer anderen Firma sagt, was sie falsch gemacht hat. Der Person glaubt man meist ein bisschen einfacher, als wenn es jemand intern sagt, wir müssen das doch machen. Und ich möchte das wirklich betonen, was du gesagt hast. Dieses Wozu leitet gerade zum Prinzip Nummer zwei über zum Problem. Mhm. Mit Problem meine ich wirklich Fokus auf, was für ein Problem wollen wir lösen. Und das ist ja wirklich eins zu eins verbunden mit, wozu machen wir das Ganze? Mhm. Oder wir machen diese agile Transformation nicht, damit wir möglichst viel Azure Release Trains haben oder agile Teams. Wir machen das eben, um diesen Stau zu lösen, weil wir sagen, wir möchten als Mikro ein technologieführendes Retail-Unternehmen sein, das eigentlich auch dann nicht mehr unterscheidet zwischen Online, Offline, also ein No-Line-Retailer zu werden. Dafür brauchen wir Technologie an allen Ecken und Enden und die Technologie muss schneller Dinge ausliefern können. Mhm. Und dazu haben wir Probleme heute, die wir auflösen müssen. Und wenn wir diesen Problemfokus dann nicht auch beim Coaching nehmen, dann kommen wir beim Coaching immer wieder, ja, und du hast da beim PO-Sync hast du das falsch gemacht und dein Feature ist so nicht richtig formuliert und da musst du beim Scrum of Scrum das noch machen. Und dann sind wir immer auf diesen theoretischen Ebene, die natürlich richtig sind nach Lehrbuch und sehr wahrscheinlich auch einen Nutzen haben, aber wir priorisieren die Probleme nicht richtig. Und wir müssen, wenn wir schrittweise vorgehen, immer wieder wissen, wozu machen wir das und eben welches Problem lösen wir. Und wozu hat leider nicht P als Anfangsbuchstaben, deshalb nenne ich es Problem, aber eigentlich ist genau das, was du gesagt hast. Dieses Wozu, dieses Problemorientierung, das ist unglaublich wichtig, weil sonst mache ich Dinge, aber es verbessert sich nichts. Und
ganz genau.
Ich mache sonst noch mit dem dritten P weiter, oder? Wir hatten jetzt
Direkt
Prinzip, als die Problemorientierung, Problemfokus als zweites Prinzip und dann einfach, und das stelle ich bei vielen Firmen fest, mit denen ich mich austausche, das dritte P ist fast das Schwierigste, nämlich pragmatisch zu sein.
Ja.
Was meine ich mit dem? Wir sind alle pragmatisch, wir sind alle wirklich auch motiviert, was zu erreichen, aber was ich sehr oft feststelle, Und da spreche ich auch eigentlich generell, wenn ich in der Schweiz mit Unternehmen spreche, die gleiche Reise machen wie wir. Es ist unglaublich schwierig, auf dieser Reise das Zielbild zu erreichen. Und damit meine ich, wir haben natürlich Leute, die ziehen diese Veränderung, die wissen auch aus Theorie und anderen Cases, wie das eigentlich ausschauen müsste. Wir haben halt eine Legacy von Unternehmen oder Organisationen, die das unglaublich disruptiv finden. Und das bedeutet, wir müssen auf diesem Weg Kompromiss um Kompromiss um Kompromiss kleine Schritte gehen. Und das heißt, mit Pragmatismus meine ich, diese Kompromisse sind der richtige Weg, oder? Und ich stelle das bei vielen Firmen fest, auch bei uns, dass wir nicht immer wissen, welchen Kompromiss müssen wir eingehen und welchen müssen wir jetzt bekämpfen.
Ja.
Oder? Und das ist unglaublich anspruchsvoll, oder? Weil was du nicht machen solltest, ist einfach Ja und Amen zu sagen zu all dem, was die alte Kultur ist. Du musst challengen als Agile Coach. Du musst ein bisschen auch, ich sag mal, fies sein oder provozierend sein, weil du willst ja was verändern.
Ja.
Wenn du das aber zu fest machst, die Kompromisse nicht eingehst, dann verlierst du die Leute, die sich verändern sollen.
Ja.
Oder die geht's nicht. Du kannst nicht einfach die Veränderung machen ohne die Leute, die da mitkommen müssen. Und deshalb meine ich mit pragmatisch, was ist der nächste kleine Schritt, der mich weiterbringt? Wie kann ich Leute eben verführen, dass sie einen Schritt in die richtige Richtung machen? Und ich erzähle ihnen vielleicht noch gar nicht, was da weiterkommt, weil das macht ihnen Angst. Also wenn ich über Finanzierung spreche, über Führungskultur, über Führungsrollen, vielleicht sage ich das noch gar nicht so ganz bewusst, weil das macht Angst. Vielleicht sage ich, lass uns doch einfach mal über Rollen sprechen und Verantwortung abgeben, über lass uns mal einen Train finanzieren, bevor wir über ganze Value Streams und Organisations und Portfolios sprechen. Mhm. Also das meine ich mit pragmatisch sein. Wie gehe ich Kompromiss um Kompromiss den richtigen Weg?
Genau, das ist, ich sage ganz ehrlich, für mich als Agile Coach immer auch dieses Wabang-Spiel. Ich sage immer, pick what fits, ja, also dieser Pragmatismus. Ja, natürlich ist SAFE ein gutes Framework, aber wir nutzen halt vor Ort, Britta und Dean, bitte nicht schlagen dafür, auch nicht alles, auch nicht klar haben wir die Trainings, aber wir gehen auch nicht alles in der Tiefe durch und gucken, was macht jetzt eigentlich Sinn gerade für die Menschen hier vor Ort. Ja, nicht nur auf die Zertifizierung achten, sondern auch davon, dass sie dann am nächsten Tag oder direkt danach auch im Anschluss was mitnehmen können. Und nochmal zurück, wie löst ihr das? Also auf der einen Seite wird ja immer gesagt, wir wollen was Neues, ja, wir haben unser Wozu, unser Warum und wir müssen das tun, ansonsten gibt's Ärger. Und ich meine, in Deutschland, diese ganzen Dinosaurier kennen wir alle selbst, ne? Ganzen DAX-Konzern, und bin ich ja groß geworden, auch über Accenture. Dort Transformation ist nötig, aber das Mögliche ist sehr begrenzt. Also dieses Wabang-Spiel, wie löst ihr oder habt ihr das gelöst zwischen, das müssen wir jetzt machen, Freunde der Sonne, und ja komm, da drücken wir jetzt nochmal einen Monat ein Auge zu und entwickeln dieses Team, diesen Menschen langsam dahin. Aber so, dass nicht alle anderen gucken und sagen, warum darf der und wir nicht? Weil da bin ich ja in der großen Organisation ganz schnell dabei. Und ich kann ja nicht jedes Mal ein Newsletter rausbringen, dass Lieschen Müller und Hans Meyer jetzt Sonderregeln bekommen für einen Monat, damit die auch on track kommen. Ja. Wie macht ihr das?
Ich glaube, ein Element ist eben, dass wir sagen, wir orientieren uns an diesem Framework. Also wir sagen, wir nutzen zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall, nutzen wir SAFE und an diesen Prozessen orientieren wir uns. Aber wie du sagst, wir machen ja noch nicht alles. Mhm. Wir sagen aber nicht, wir machen das bewusst nicht, sondern wir sagen auch, wir machen SAFE und wir lernen das Framework anzuwenden. Und das heißt natürlich, sei es Budgetierung, sei es gewisse Themen wie Strategic Themes, OKR, Business Value Vergabe und solche Elemente, dass wir sagen, wir tasten schrittweise daran an. Und natürlich wissen jetzt unsere SPCs als Agile Coaches, auch unsere Portfolio Manager sind mittlerweile SPCs. Auch die wissen natürlich, was alles noch nicht gemacht wird nach Framework SAFE. Mhm. Aber seien wir ehrlich, alle anderen wissen das nicht. Die schauen das Framework an und denken, boah, nee, lieber wieder zu.
Am besten doch die full-blown Version so.
Genau. Und deshalb, ich glaube, das hilft, dass wir gegen aus natürlich nicht sagen, hey, das machen wir bewusst nicht, sondern dass wir einfach sagen, lass uns schrittweise das anwenden. Und dann das Zweite eben, dass wir schrittweise daran vorgehen. Und ich glaube, das ist beim Coaching so zentral, dass man Komplexität reduziert, dass man sagt, hey, wir machen SAFE, das wissen wir jetzt alle, und wenn du jetzt SAFE anwendest, was hast du das Gefühl, was fehlt dir noch, damit du eben deinen Flow erhöhst, damit du deinen Value erhöhst? Und dann sagen die beispielsweise, ja, irgendwie die strategische Ausrichtung ist mir noch nicht klar. Man sagt, aha, okay, vielleicht brauche ich strategische Themen. Und das sind so einfach ganz konkrete Beispiele, wo wir versuchen, Probleme zu erzeugen in der Organisation, und das dann natürlich mit Lösungen zu bringen, die uns zum Beispiel SAFE gibt oder auch, wenn es andere Frameworks braucht, andere Frameworks geben. Okay. Aber nie mit dem Framework zuerst zu kommen, sondern immer mit der Problemstellung. Und dann gibt es 1000 Dinge vom Framework, das wir machen können. Das ist so grundsätzlich. Und dann vielleicht noch herbeiführen, Nachfolgung dazu, glaube ich, auch wichtig, dass die Ownerschaft der Veränderung bei den Teams ist, bei den Release-Trains ist, beim Portfolio ist. Und dass sie Rituale haben, das gibt ja SAFE, dass man Veränderungsinitiativen in seinem Team-Backlog, im Train-Backlog, also im Programm-Backlog, im Portfolio generell aufnimmt und selber weiterentwickelt. Und so ist es eigentlich, wir sind Enabler und wir sind nicht die, die dann sagen, hey, und jetzt machst du das anders, sondern sie, jeder hat ein Interesse daran, besser zu werden, glaube ich.
Cool. Das klingt auf jeden Fall fantastisch. Provokante Frage, warum habt ihr keine Large Solution, sondern nur ein Portfolio? Ja. In Anführungszeichen, was war so die Entscheidung für und gegen Portfolio, Large Solution? Man könnte ja auch eine Large Solution machen am Ende des Tages, theoretisch.
Könnte man, hat sich bei uns nicht angeboten. Und zwar aus dem Grund, dass wir gesagt haben, ein Train ist eigentlich ein gutes Element, um die Reise mal zu starten. Man sagt ja beispielsweise auch, skaliere eigentlich nicht, wenn du nicht skalieren musst. Da muss man uns schon zum Teil anhören, warum machen wir einen Train. Zum Teil wäre das wohl natürlich nicht nötig gewesen, aber half uns relativ rasch, die Reise anzufangen. Mhm. Und dann, die Mikro ist sehr föderalistisch aufgebaut. Das heißt, wir haben bei uns eben 4 Lean-Portfolios.
Ja.
Sprich, pro Portfolio haben wir im Moment eigentlich 1 bis 2 Trains. Ein Portfolio hat, glaube ich, 3 Trains. Mhm. Da eine Solution zu machen, das wäre totally overhead gewesen, weil ja, dann wäre eigentlich Portfolio und Solution Train mehr oder weniger das gleiche gewesen. Es gab in einem Portfolio die Überlegung, machen wir aus 2 Trains eine Solution und dann haben wir noch einen Release Train daneben. Das hat sich mir auch momentan nicht angeboten. Und ich finde es spannend, ich habe mit Unternehmen gesprochen, die hatten zuerst ein Lean Portfolio und dann Solution Trains. Die gehen jetzt darauf, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht mehr ein Portfolio, sondern 4 Portfolios. Jede Kundengruppe hat ein eigenes Portfolio und dann direkt Release Trains.
Und wie kommunizieren dann die Portfolios untereinander? Weil das muss ja, da kommt ja von oben her, kommt ja auch ein, das ist ja direkt unterm C-Level im Endeffekt dann, ne? Ich habe oben meine strategischen Themen, dann habe ich meine Altherrenrunde, wie es ja auch, wenn wir alle Diversity haben wollen, das ist die Realität, meist eine Altherrenrunde und darunter kommen ja dann die Portfolios. Wie stimmt ihr euch ab und was hast du von anderen gehört, wie die sich dann abstimmen? Weil das sind ja dann öfters auch mal, da gehen wir dann über KPIs, über Boni und jeder will eigentlich sein Königreich. Im Endeffekt kriege ich das manchmal so mit, dass ein Portfolio nichts anderes ist als ein neues Königreich, nur agil gemanagt, wer es auch immer das dann bedeuten mag. Nennt man dann Hybrid wahrscheinlich. Wie ist das bei euch?
Bei uns ist es wirklich so, dass wir sagen, auf C-Level haben wir natürlich Departemente, haben wir Geschäftsbereiche.
Ja.
Die sind schon immer eigentlich sehr unabhängig voneinander geführt worden und deshalb sind auch die Portfolios sehr unabhängig voneinander. Wo schlägt es auf? Natürlich immer in der Technologie schlägt es auf und deshalb hat die Technologie selber auch noch ein Portfolio. Also wir haben 3 kundenorientierte Portfolios,
ja,
ein Technologieportfolio.
Okay.
Und das muss natürlich dann koordinieren, was irgendwie als Enabling-Faktor reinkommt. Aber sonst nehmen sich die eigentlich fast nicht. Oder die Koordination dort wäre momentan auch noch nicht gewünscht. Vielleicht kommt dann in einem nächsten Schritt mal, kommen vielleicht Painpoints auf und man sagt, man hat eine ganzheitliche Strategie, die man umsetzen muss. Im Moment ist das aber sehr klar zuordnenbar und deshalb sind wir eigentlich auch viel agiler in dem, dass wir eigentlich dezentrale 4 Portfolios haben.
Cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was kommt da noch alles bei euch?
Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir unglaublich rasch die Dinge aufgebaut haben, oder? Und ich glaube, bevor wir jetzt in die nächste Geländerkammer gehen, und du hast am Anfang gesagt, wir haben 100.000 Mitarbeitende, wir haben momentan, ich sage, so 1.000 bis 1.500 interne Leute und dann noch die externen, die agil arbeiten. Aber das ist natürlich ein Umsatz von, ich sage mal, fast 800 Millionen Schweizer Franken, den wir damit bewegen.
Ja.
Lass uns da mal Agilität auch so einführen, dass sie da was besser machen. Also Business Case, wenn wir 10% besser werden, der ist schon relativ gut. Da kosten die Agile Coaches nichts dagegen.
Ja, aber
wir müssen die Wirkung jetzt erzielen.
Ja.
Und jetzt zu sagen, wir skalieren auf 100.000, das würde bei uns heißen, die Mehrheit arbeitet wirklich in den Geschäften, im Detailhandel. Dort Agilität zu überlegen, was heißt das, hat einen viel kleiner Hebel im Moment, als das, was wir jetzt etabliert haben, auch wirklich dann so zu verankern, dass es was bringt. Und deshalb, was ich mir wünsche, ist, dass unsere 12 Coaches, unsere Kommunikation, die Change Managers, aber auch vor allem die Portfolio Managers, du hast das im Gespräch auch schon gesagt, oder?
Ja.
Im Portfolio ist ja dort, wo die großen Hebel sind, dass unsere Portfolio Managers, dass die jetzt mithelfen, dass Value enabled wird. Also die haben jetzt auch die Aufgabe, wirklich auf Portfolio- und Train-Ebene zu überlegen, welche Impediments haben wir, um den Flow zu steigern. Und nicht ganz fokussiert diese 3 Ps, People, Problem und Pragmatismus anzuwenden, um da Schritt für Schritt weiterzukommen.
So, da warst du gerade weg, Joel.
Ich habe auch zum Glück nichts mehr gesagt, von dem her, ich glaube, das hat das Programm gemerkt, dass das fast für mich mein Schuss
ist. Der ist weitergelaufen, aber du warst davon weg, ich dachte, oh, habe ich irgendwas? Ich bin ja auch so ein alter Fummelgaspar, aber ich habe nichts getan.
Ich glaube, das Programm sagt uns, Matthias, dass das ein guter Schlusspunkt gewesen wäre, sehr wahrscheinlich.
Genau, dann wiederhole ihn doch nochmal, damit wir die Zuhörerinnen auch nochmal abholen.
Genau, ich weiß nicht, wo es die Pause war, aber ich glaube, als Betonung, ich glaube, diese drei P's sind unglaublich wichtig für die Transformationsbegleitung. People, Problem, Pragmatismus, weil nur mit denen schaffen wir es eben von, wir haben Agilität eingeführt im Sinne von die Journey gestartet, aber jetzt muss die Wirkung kommen. Und die Wirkung kommt, wenn wir eben mit diesen drei P's unterwegs sind und in kleinen Schritten eben diese Wirkung entfalten können oder helfen, diese Wirkung zu entfalten.
Und ich würde sogar noch 3P plus 1P empfehlen, vielleicht für die Zukunft Portfolio. Ja, weil das ist ja das, was dir auch am meisten hilft. Da lade ich dich ein, darüber nachzudenken. Aber dann ist wieder 4, ne, man sagt immer 3, 5 oder 7, alles andere ist ja doof. Aber ja, Joel, ganz vielen Dank für deine offenen Worte. Das war super spannend und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen echt viel mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen habt, bei LinkedIn in den Shownotes ist der Joel auch verlinkt. Einfach mit ihm vernetzen, er freut sich auf Austausch, ladet ihn gerne als Speaker ein, remote oder offline. Und am besten in der Nähe von Düsseldorf, weil dann kann ich mit ihm ein bisschen was essen gehen oder das kriegen wir dann schon hin. Ansonsten muss ich halt bei dir zu dir als Coach kommen, dann gehen wir da was essen. Ja. Zürich gibt ja auch exzellente Restaurants. Super. Ansonsten hast du sonst noch so ein Abschlussstatement, wo du sagst, das will ich noch loswerden. Das soll bei den Zuhörern einfach im Ohr noch klingen bleiben. Das ist mir ganz wichtig, mit auf den Weg zu geben. Dann hast du jetzt die Chance dazu.
Ich glaube wirklich, das Wichtigste, wenn wir begleiten, lass uns Probleme lösen und nicht Lösungen irgendwie einführen, die einen Selbstzweck haben. Also wirklich dieses Wozu, das du auch gesagt hast, das ist das Wichtigste. Am Anfang Wozu definieren und dann schrittweise die Probleme lösen, die diesem Wozu widersprechen. Und wenn wir das machen, dann haben wir zum Teil Umwege, wir machen Fehler, aber wir sind immer auf dem richtigen Weg und der Weg da ist wirklich das Ziel.
Super. Ganz herzlichen Dank für euch. Alles Gute. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bleibt gesund und neugierig bis zur nächsten Folge.
Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.